Das Thema von dem heutigen Morgen ist: Ich evangelisiere einladend. Der Aufruf lädt ein. Ich habe mich schon die ganze Woche auf diesen Morgen gefreut, weil der Gag, da vorne zu Morgen zu essen, finde ich der Hammer. Und ich habe das so immer für mich behalten, weil nicht einmal Larissa hat gewusst, was es heute Morgen gibt. Ich habe das also ein bisschen gehütet, weil ich die Überraschung einfach cool finde, den Moment. Mit dem zum Morgenessen, möchte ich euch ein geistliches Prinzip weitergeben. Und ich hoffe, ihr vergisst das nicht. Und jetzt schalte ich um auf Hochdeutsch. Ich möchte euch ein geistliches Prinzip weitergeben und hoffe, dass ihr es nicht vergesst. Darum haben wir auch diesen ganzen, oder hat Heidi und Paul diesen ganzen Aufwand betrieben, haben vorbereitet, um das geistliche Prinzip deutlich vor Augen zu führen. Es heißt, das Prinzip heißt: Im Reich Gottes wird zuerst gegessen, bevor man Essen verteilt. Im Reich Gottes wird zuerst gegessen, bevor man andere zum Essen einlädt. Man merkt immer wieder, Christen kommen vielleicht irgendeinmal zum Glauben und dann haben sie das Gefühl, das war's jetzt. Jetzt muss ich nur noch arbeiten. Im ersten Moment, wenn wir Christen werden, dann dort haben wir begriffen, dass wir für die Rettung durch Jesus, dass das ein Geschenk ist. Oder das Geschenk des ewigen Lebens, dass ich dazu nichts dazu beitragen kann. Ich erhalte es einfach. Aber dann haben wir das Gefühl, wir müssen Gott beeindrucken. Ich glaube, wenn Evangelisation irgendwie immer zum Druck führt, dann haben wir dieses Prinzip nicht verstanden. Im Reich Gottes wird zuerst gegessen, bevor man Essen verteilt. Und zwar nicht nur einmal, wenn wir Jesus kennengelernt haben, sondern es soll ein Lebensstil werden, wo ich mich hinsetze, wo ich mich von Jesus dienen lasse, wo ich Käse, Joghurt und alles in Fülle da ist und ich es einfach genießen darf. Ich weiß nicht, wie es den Dreien ergangen ist heute Morgen, als ob es ihnen schwer gefallen ist, jemanden einzuladen. Ich glaube eher nicht, denn mit vollem Bauch ist es einfacher einzuladen. Es gibt im Alten Testament eine einerseits wunderbare, aber auf der anderen Seite auch ein bisschen grausame Geschichte. Und ich möchte diese Geschichte ganz kurz zusammenfassen. Diejenigen, die das nachlesen wollen heute Nachmittag, das steht in 2. Könige Kapitel 7. Das ist eine längere Geschichte. Die Stadt Samarien ist von Feinden umlagert. Die Feinde machen ihr Lager rund um die ganze Stadt. Und die Stadt ist dadurch am Aushungern. Und das war eine alte Kampftaktik. Wenn man jemanden zum Aufgeben zwingen will, dann versucht man ihn auszuhungern. Das macht übrigens auch Satan so. Seit Tagen und Wochen sind sie da in dieser Stadt und sie haben nichts mehr zu essen. Überhaupt nichts mehr. Ich erzähle euch nicht alles, weil es ist grausam, was passiert ist in dieser Stadt. Die Leute haben Taubenmist gegessen. Und man hat Silberstücke dafür bezahlt, damit man diesen Taubenmist bekommt. Eselsköpfe hat man gegessen. Und es war noch viel schlimmer, was die zum Teil gegessen haben. Es waren furchtbare Zustände. Und man hat viel Geld dafür bezahlt. Das ist so der eine Schauplatz in diesem Kapitel 7. Samarien, das am Aushungern ist. Dann gibt es noch einen anderen Schauplatz. Vor der Stadt gab es einen Ort, wo die Aussätzigen lebten. Das Problem ist, dass wenn du ein Aussätziger bist und es herrscht eine Hungersnot, dann bist du garantiert nicht der, der zu oberst auf der Liste steht, wenn es wieder zu essen hat. Diese Menschen haben also noch mehr gehungert als alle anderen. Und es waren 4 Aussätzige. Vielleicht hatten sie Lepra oder ich weiß es nicht genau, sie hatten einfach eine ansteckende Krankheit. Und die vier waren da draußen und diskutierten und sie schauten eigentlich dem sicheren Tod entgegen. Das ist die Ausgangslage der Geschichte. Versetzt euch einmal in diesen Moment, in diese Situation. Du sitzt da, du liegst da in dieser Stadt, du hast schon keine Kraft mehr, die Stadt hat kein Essen mehr, die Stadt ist belagert und du weißt, eigentlich sterben wir in den nächsten paar Stunden oder Tage. Und dann hat einer dieser vier Aussätzigen eine glorreiche Idee, steht auf und sagt, hey, hört mal zu, sterben müssen wir sowieso. Wieso gehen wir jetzt nicht in das feindliche Lager und schauen, ob wir irgendwie noch etwas zu essen bekommen? Vielleicht rennen die ja alle davon, weil wir eine ansteckende Krankheit haben. Vielleicht aber sterben wir. Das ist aber in unserer Situation eigentlich egal. Und sie machten sich auf und gehen in das feindliche Lager. Und was sie dort vorfinden, übertrifft ihre kühnste Vorstellung. Das Lager ist nämlich leer. Die Feinde sind weg. Vertrieben und nicht mehr da. Und sie sind nicht nur nicht mehr da, sondern sie haben alles zurückgelassen, was sie hatten. Sie mussten irgendwie schnell die Flucht ergreifen. Ihr könnt lesen, warum sie das taten. Aber was hat das geheißen? Dort in diesem Lager war alles in Hülle und Fülle vorhanden. Niemand von diesen Feinden wäre mehr da. Und da waren Schätze vorhanden. Da waren Esel, Pferde, Kleider, Gold. Da gab es zu trinken, da gab es zu essen. Und jetzt könnt ihr nachlesen, was diese vier gemacht haben. 2. Könige, Kapitel 7, Vers 8, der erste Teil. Als nun die vier aussätzigen Männer ins Lager kamen, gingen sie in eines der Zelte, aßen sich erst einmal satt und stillten ihren Durst. Sie machten also das, was das Normalste ist auf dieser Welt. Sie gehen dorthin und sagen, jetzt hauen wir mal so richtig die Bäuche voll. Jetzt lassen wir uns einfach mal so richtig gut gehen. Jetzt genießen wir das. Jetzt essen wir, was wir können. Und im zweiten Teil geht es weiter. Dann rafften sie alles an Silber, Gold und Kleider zusammen, was sie finden konnten, und versteckten die Schätze außerhalb des Lagers. Schnell eilten sie zurück, sie gingen in das nächste Zelt und nahmen mit, was sie an Kostbarem finden konnten, um es ins Versteck zu bringen. Sie trauten also dieser Situation noch nicht ganz. Sie nehmen alles, was sie konnten. Weshalb? Weil sie Hunger haben, weil sie ohne diese Nahrung verhungert wären, weil ihnen diese Nahrung das Leben gerettet hat und sie weiterhin ohne diese Nahrung nicht leben können. Sie tun das einzig Richtige. Sie nähren sich. Und ich möchte euch heute Morgen fragen, wann hast du dich das letzte Mal bei Gott genährt? Ich meine jetzt nicht einfach einen Gottesdienstbesuch oder die stille Zeit machen, weil man die stille Zeit machen muss, sondern wo du bei Jesus Zeit verbracht hast und gesagt hast, ich brauche dich. Ich brauche Nahrung für meine Seele. Da sind meine Nöte, da sind meine Bedürfnisse, da sind meine Frustrationen. Komm du rein, nähre mich. Etwas, was nicht organisiert ist, sondern etwas, wo du und Jesus einfach alleine seid. Vielleicht ein Spaziergang, wo du sagst, Jesus, da bin ich, ich brauche dich. Wann hast du dich das letzte Mal genährt? Und die andere Frage ist, von was hast du dich ernährt? Von was ernährst du dich wirklich? Im Reich Gottes wird zuerst gegessen. Jetzt fragst du dich vielleicht, was dieses Thema heute Morgen mit dem Thema Einladen zu tun hat. Die Geschichte ist noch nicht fertig. Im Vers später, im Vers 9, kommen die vier Aussätzigen auf eine Idee. Ich bin nach, sehr gut. Eigentlich ist es nicht recht, was wir hier tun. Heute ist ein Freudentag. Wir haben eine so gute Nachricht für die Leute in der Stadt und behalten sie für uns. Wenn wir unsere Entdeckung erst morgen früh melden, dann werden wir bestraft. Kommt, lasst uns zurückgehen und im Königspalast alles berichten. Eigentlich ist es nicht recht, wenn wir diese Botschaft für uns behalten. Es ist eine Freudenbotschaft, sagten sie. Wenn ich das lese, bewegt mich etwas dabei. Ganz viele Christen hauen sich die Bäuche voll bei Jesus. Und es geht immer nur um sie. Sie kommen nie zu dem, wo sie sagen, hey, es ist nicht recht, wenn wir die gute Nachricht nur für uns behalten. Es ist nicht recht, wenn ich einfach nur esse, esse, esse. Es gibt eine Stadt, Uster, da draußen, die am Verhungern ist. Da gibt es Menschen, die am Hungertuch nagen. Bei ihnen sieht man es offensichtlich, bei einigen sieht man es offensichtlich und bei anderen, wenn man in ihre Augen blickt. Da siehst du genau die gleiche leeren Blicken, weil sie die Hoffnung nicht haben. Ihnen fehlt die Perspektive. Ihnen fehlt, Vergebung erfahren zu haben. Sie laufen ein Leben lang mit einer Last herum. Und wir? Wir hätten die gute Nachricht, wir hätten die gute Botschaft und behalten sie hoffentlich nicht für uns. Im ersten Teil, 2. König 7,9, eigentlich ist es nicht recht, was wir hier tun. Heute ist ein Freudetag. Wir haben eine so gute Nachricht für die Leute in der Stadt und behalten sie für uns. Ich bin froh, dass Gott diese Geschichte im Alten Testament geschrieben hat. Sie ist eine Illustration für unsere Situation auch heute. Ich habe mir überlegt, was für eine Botschaft haben wir denn überhaupt? Und dabei stellte ich fest, dass es eine Tatsache ist, wenn wir nicht gegessen haben, uns nicht bei Jesus ernähren, dann frage ich mich, was haben wir zu erzählen? Wenn du selbst nicht erlebst, dass Jesus dich nährt, dass Jesus zu dir schaut, was hast du dann für eine Botschaft? Wir haben eine Botschaft, nur schon wenn wir auf das Frühstücksbuffet schauen. Wir haben hier Brote. Und Johannes 6,35, da heißt es, ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, wird nie mehr Hunger haben und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Wir haben eine Botschaft. Wenn du zu Jesus kommst, dann kann dein Durst im Leben gestillt werden. Das ist unsere Botschaft. Dann musst du deinen Durst nicht mehr in der Karriere oder im Ansehen oder im Aussehen stillen, sondern du bekommst ihn bei Jesus gestillt. Oder wenn wir auf den Frühstückstisch schauen, haben wir Flüssiges. Johannes 4,14, da heißt es, wer aber von dem Wasser trinkt, welches ich ihm gebe, der wird nie wieder Durst bekommen. Dieses Wasser wird ihm zu einer Quelle, die bis ins ewige Leben hineinfließt. Wir haben den Heiligen Geist, der in uns lebt, der uns führt, der uns leitet und der uns hilft, Zeuge zu sein, wie wir es am letzten Sonntag gehört haben. Dieser Heilige Geist im Leben, der nährt uns, der macht uns satt. Wir haben durch ihn die Fülle, Leben im Überfluss. Warum sollen wir einladen? Weil wir eine fantastische Botschaft haben. Und wenn wir selber gegessen haben und uns selber genährt haben, und das kommt zuerst, aber dann dürfen wir hinaus und anderen von dem weitererzählen. Ich möchte noch ein bisschen konkreter werden. Was meine ich mit einladen? Ich finde, wir haben gute Gottesdienste hier. Bei uns gibt es Frühstück. Gibt es nicht überall. Ich denke, wir geben uns Mühe als Leiter eines Gottesdienstes, die Pastoren, die Prediger, aber auch die Musiker, dass wir einen guten Gottesdienst haben. Es geht aber nicht um diesen Gottesdienst eigentlich, sondern es geht um die Botschaft, die die Menschen hören, hoffentlich in diesen Gottesdiensten, dass sie etwas erfahren von dieser Botschaft, von dieser Hoffnung. Ich bin überzeugt, wir haben eine fantastische Botschaft. Ich sage es immer wieder. Ich muss rein. Es gab mal einen Pastor, der ging viel fliegen. Und immer wenn er fliegen ging, hat er die Bibel gelesen, weil er wusste, dass er damit provoziert. Und tatsächlich, auch dieses Mal, als er es getan hatte, kam ein Geschäftsmann, der neben ihm saß und die Zeitung las. Er sprach zu ihm und sagte, Entschuldigung, aber ich habe eine Frage an Sie. Warum lesen Sie die Bibel? Das ist ein altes Buch. Es gäbe doch wichtigere Themen als die, die in der Bibel stehen. Können Sie mir sagen, warum Sie das lesen? Das ist doch heute nicht mehr in, das ist doch nicht mehr modern. Wieso lesen Sie die Bibel? Dann hat der Pastor etwas Interessantes gesagt. Er sagte, wissen Sie was? Ich glaube, dass in der Bibel die drei Antworten auf Ihre drei wichtigsten Lebensfragen stehen. Der Geschäftsmann dachte, der kennt mich doch gar nicht. Und der Pastor sagte, die drei wichtigsten Fragen in Ihrem Leben sind Sünde, Schmerzen, also Leid und das Thema Tod. Der Geschäftsmann schaut ihn natürlich etwas komisch an, aber sie kamen in einen Dialog miteinander und der Pastor hat ihm erklärt, genau um das geht es. Die Auswirkungen des Lebens, das an Gott vorbeizielt, das ist Sünde. Wie gehst du mit dem um? Was tust du, wenn du versagt hast? Wie gehst du mit dem um, wenn du auf die Schnauze gefallen bist? Und jeder, der ehrlich ist, weiß, dass das so ist, dass man sich diese Überlegungen macht. Das zweite Thema ist Schmerz. Wie gehst du mit den Sachen um, die im Leben unfair laufen? Wie gehst du mit Leid um? Und die dritte Frage ist die Frage nach dem Tod. Diese Unsicherheit, mit der wir alle dahin leben. Hast du eine Perspektive, die darüber hinausgeht? Unsere Botschaft ist brandaktuell. Die Bibel ist brandaktuell. Aber was ist der Kern unserer Botschaft? Oder wie können wir sie ganz einfach vermitteln? Ich möchte euch kurz zeigen, wie man das Extrakt vom Evangelium erklären kann. Es ist eine einfache Skizze, die enorm hilft, das Evangelium in 2-3 Minuten treffend zu erklären. Und vielleicht könnt ihr diese Skizze nehmen und ihr könnt sie in eure Werkzeugkiste für die Evangelisation tun. Weil manchmal denke ich, kommen wir, oder gibt es diese Momente, wo die Zeit reif ist, dass wir unsere Freunde herausfordern können, ihr Leben verbindlich Jesus anzuvertrauen. Und die bekannte Geschichte, die dazu dient, das zu skizzieren, ist die Geschichte vom verlorenen Sohn. Das hilft, das Evangelium treffend und konkret zu erklären und zu illustrieren. Und so braucht das nicht viel Material. Ich brauche jetzt etwas großes Material, das braucht ihr nicht. Das wäre mal lustig, wenn ihr in einem Restaurant wärt mit einem Freund und sagt, Moment, ich will dir das Evangelium erklären, dann holt ihr einen Flipchart. Diese Botschaft, jetzt brauche ich noch meine Schreiber. Diese Botschaft vom verlorenen Sohn, die hat enorme Kraft. Ich weiß es, weil ich mich aufgrund dieser Geschichte für Jesus entschieden habe. Und es hat 4 Hauptelemente. Gott, wir, Christus und du. Der erste ist Gott. Ihr könnt das im Lukas-Evangelium Kapitel 15, Vers 11, könnt ihr das nachlesen. Der Vater hat 2 Söhne, die er liebt. Das ist der erste Satz. Genauso liebt Gott uns. Er hat uns geschaffen und er möchte eine persönliche Beziehung zu uns leben. Er möchte, dass wir bei ihm wohnen und mit ihm zusammen sind. Da können wir da ein Haus zeichnen. Da ist der Vater. So. Erster Teil. Gott. Dann kommt der zweite Teil. Wir. Lukas 15, 12 bis 19. Der Sohn, der eine Sohn, der jüngere Sohn, der lässt sich sein Erbe auszahlen und verlässt den Vater. Nach anfänglichen Feiern und Festen landet der Sohn am Schluss bei den Schweinen, allein und weit weg von zu Hause. Einsam, hungrig und von niemandem wirklich geliebt. Er bekommt Sehnsucht, nach Hause zu gehen, zu seinem Vater, der ihn liebt, der ihn versorgt. Viele Menschen spüren heute auch, dass ihnen etwas fehlt. Trotz Familie, Arbeit, Ablenkung, Luxus. Sie fühlen sich innerlich leer in einer Welt, deren Werte zusehends verfallen. Und jeder nur noch sich selbst der Nächste ist. Wir haben uns gegen Gott aufgelehnt. Wir wollten nicht, dass er uns etwas zu sagen hat. Wir wollten ohne ihn leben und haben uns von ihm entfernt. Wir haben die Beziehung abgebrochen und uns von ihm getrennt. Da können wir einen Trennungsstrich machen. Da können wir den zweiten Sohn. Da können wir noch Schweine zeichnen. Aha. So. Das ist die Situation ohne Gott, von Gott getrennt. Dann gibt es noch eine zweite Situation, die ist in Lukas. Nein, das ist da zurück. Ja, es gibt Lukas 15, 25 bis 13, das ist der andere Sohn. Auch der ältere Sohn war nicht mehr zu Hause. Zwar lebte er äußerlich nicht so weit wie der jüngere Sohn vom Vater entfernt, aber trotzdem war da eine Trennung zwischen ihm und dem Vater. Er lebte nicht wie ein Kind, sondern wie ein Angestellter. In unterschiedlichem Maße sind die meisten von uns der Distanz zu Gott bewusst. Und wir tun einiges, um zurückzukehren. Wir geben uns Mühe, wie der ältere Sohn, leben vielleicht religiös, beten, spenden, strengen uns an. Nur die Bibel sagt, dass das uns nicht zurückbringt zum Vater. Es geht nicht um Religiosität, sondern um unsere ganz persönliche Gottesbeziehung. Also wir können hier den zweiten Sohn, der auch entfernt ist, zeichnen. Und um diese Trennung deutlich machen, können wir da noch ein bisschen Druck dahinter geben. Die Bibel sagt, dass wir getrennt sind von Gott. Die Folgen unseres gottlosen Lebens ist der Tod. Und das meint eine geistliche Trennung von Gott für alle Ewigkeit an einem Ort, den die Bibel Hölle nennt. Die Aussicht ist ziemlich düster, doch die gute Nachricht ist, dass wir Gott nicht egal sind. Und dann kommt der dritte Punkt. Jesus. Jesus erzählt uns diese Geschichte und möchte damit sagen, schaut, ich bringe euch zurück zum Vater. Ich bin der Weg nach Hause zum Vater. Meine Aufgabe ist es, euch einzuladen, nach Hause zu kommen. Gott, der Vater, hat mich auf diese Welt gesandt, um den Weg zurück zum Vater wieder frei zu machen. Jesus starb am Kreuz für unsere Schuld, damit der Weg zum Vater frei wird. Das kennen wir so. Einerseits wird der Weg gezeichnet, andererseits ist das Kreuz. Er starb stellvertretend für uns. In Johannes 14,6 sagt Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Jesu Tod am Kreuz macht den Weg frei. Und was geschieht nun mit dem Sohn, der sich wieder auf den Weg zum Vater macht? Das können wir nachlesen. In Lukas 15, 20 bis 24, ich möchte euch das vorlesen. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von weitem kommen. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern, schnell, holt das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es, wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Das ist die Reaktion Gottes, wenn wir uns auf den Weg machen, zurück zu ihm. Der vierte Punkt ist dann du. An dieser Stelle der Illustration kannst du sehr konkret werden und den Stift deinem Gegenüber geben und fragen, wo auf dieser Illustration befindest du dich? Wo würdest du dich einzeichnen? Mit welchem Sohn kannst du dich identifizieren? Was hindert dich daran, dich auf den Weg zum Vater zu machen? Und dann die finale Frage vielleicht auch, darf ich dir dabei helfen, dich auf den Weg zu machen? Die am 42 Tage sind, da mitmachen, die haben ein Teilnehmerheft und da hat es ein Übergabegebet, wie du jemandem das Gebet vorsagen kannst, wie er sich für Jesus entscheiden kann. Das ist so ganz kurz erklärt, das Extrakt unserer Botschaft. Ich finde, wir haben eine geniale Botschaft. Sie kostet nichts. Sie bringt dir alles. Und dann dürfen wir anfangen, mit diesem Gott zu leben. Es geht ja noch weiter. Diese Botschaft enthält zum Beispiel auch lebensbejahende Wegweisungen. Wenn jeder in unserer Gemeinde an Gottes Maßstab leben würde in Bezug auf Finanzen, und wir gehen weiter, jeder in der Stadt Uster würde das tun, und jeder in unserem Land würde das tun, und jeder auf der Welt würde das tun. Ich bin fest davon überzeugt, wir hätten keine Finanzkrise. Das Gleiche im Thema Sexualität vor der Ehe. Das ist nicht eine veraltende Lebensart. Wenn jeder sich an das halten würde, was Gottes Konzept von der Sexualität ist, wenn man das sehen könnte, dass es in die Ehe gehört, in einen geschützten Rahmen, dann hätten wir tausende Kinder, die nicht abgetrieben würden. Wir hätten eine Sicherheit in unseren Beziehungen, weil wir wüssten, unser Partner ist treu. Wir hätten gewisse Geschlechtskrankheiten nicht. Wir hätten kein Leid in diesem Thema. Unsere Welt, denke ich, würde anders aussehen. Wir haben eine geniale Botschaft von einem genialen Gott, der es gut mit uns meint. Wenn du heute Morgen hier sitzt und du Jesus noch nicht kennst, dann überleg dir mal, wenn ich dir den Stift in die Hand geben würde, wo befindest du dich auf deiner geistlichen Reise? Gab es diesen Moment, wo du Jesus gesagt hast, jawohl Jesus, ich brauche dich, ich will diesen Weg gehen? Oder vielleicht stehst du knapp davor. Wo würdest du dich selbst platzieren? Und wenn du heute Morgen da bist und sagst, eigentlich möchte ich diesen Weg gehen, dann kann das heute Morgen dein Morgen sein. Wo du sagst, Jesus, da bin ich, ich habe verstanden, dass es eine geniale Botschaft ist. Ich möchte diesen Weg gehen, damit ich in diese Gemeinschaft kommen kann mit dir. Und für alle anderen, es ist eine ganz einfache Zeichnung, das Extrakt des Evangeliums. Vielleicht merkst du dir diese Zeichnung, ist nicht wirklich schwierig. Es ist einfach zu zeichnen. Das ist ein gutes Werkzeug, das du in deine Evangelisationswerkzeugkiste tun kannst. Dass wenn der Zeitpunkt kommt, wenn du jemandem die gute Botschaft erklären kannst, kannst du es hervornehmen und kannst es aufzeichnen. Am Dienstagabend, im Kursabend könnt ihr dann noch üben. Genau. Ich möchte euch mit einer ganz konkreten Frage herausfordern. Wann hast du das letzte Mal jemanden konkret in einen Gottesdienst, eine Veranstaltung, in den Hangar oder in einen Live-Kurs eingeladen? Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Man sagt oder man denkt, ach, wir sollten unbedingt mal essen gehen oder komm, wir unternehmen mal etwas, aber es passiert nichts oder es passiert nie. Es passiert nichts, wenn wir es nicht konkret machen. Wenn ihr nicht sagt, an diesem Tag, zu dieser Zeit, dann wird nichts passieren. Vielleicht bin ich da eine Ausnahme. Ich denke aber eher nicht. Das Gleiche ist es mit dem Einladen. Wenn wir nicht konkret werden und sagen, hey, 11. November, ich lade dich ein in den Gottesdienst. Wir haben Erntedank-Gottesdienst. Da hat es viele coole Sachen draußen, coole Dekoration. Nachher gehen wir brunchen im Mikro-Restaurant. Komm mit, ich hol dich ab. Wie? Suppenessen, Entschuldigung. Es ist Suppenessen nachher. Ah, Entschuldigung. Das habe ich nicht gedacht. Genau, man muss nicht mal Geld ausgeben dort im Mikro. Das wäre konkret etwas anzugehen. Und ich möchte dich herausfordern, jemand in nächster Zeit konkret an einen solchen Anlass einzuladen. Vielleicht in unseren Gottesdienst, vielleicht in den Hangar. Vielleicht hast du Freunde in deinem Umfeld, zu denen du sagst, hey, darf ich dir einmal erklären, an was ich glaube? Und dann machst du diese einfache Zeichnung. Da muss man kein Picasso sein. das bringt, glaube ich, noch jeder hin. Sogar ein Säuli. Mit dieser ganz einfachen Zeichnung kannst du sagen, ich möchte dir gerne das Evangelium, oder darf ich dir das Evangelium erklären? Und dann gibst du am Schluss den Stift in die Hand und sagst, zeig mir mal, wo du da stehst auf deiner Reise. Die Frage auch lautet, wen sollen wir einladen? Wir haben vielleicht in diesen 42 Tagen viel über unsere Freunde nachgedacht. Aber unsere Gedanken dürfen auch noch ein bisschen weitergehen. Wir dürfen unseren Horizont auch erweitern. In Lukas 14, 23, da heißt es, geht auf die Landstraße und wer auch immer dir über den Weg läuft, den bring her. Alle sind eingeladen, mein Haus soll voll werden. Es gibt in unserer Stadt eine Menge Leute, die hungrig sind. Haben wir ein Auge dafür, wenn wir solchen Menschen begegnen? In dieser Geschichte im Alten Testament vom Anfang meiner Predigt war es offensichtlich, welche Menschen hungrig waren. Diejenigen, die kaum noch sitzen konnten, weil sie keine Kraft mehr hatten. Diese mussten die gute Nachricht hören, dass die Belagerung vorbei ist und dass die Syrer sogar noch alles Essen, ihre Kleidung und Schätze zurückließen. Bei uns ist es vielleicht nicht so ersichtlich, weil viele versuchen, die Fassade aufrechtzuerhalten. Aber auch bei uns verhungern die Menschen. Geistlich sind sie am Verhungern. Ihr Hunger versuchen sie zu stillen im Ausgang, bei der Arbeit oder bei Hobbys. Sie suchen nach Bestätigung und Liebe und verhungern dabei. Haben wir ein Auge für diese Not? Laden wir die Menschen doch ein in einen Gottesdienst, in einen Hangar. Laden wir die Menschen doch ein zu einer Beziehung zu Gott. Nicht, weil wir müssen. Nicht, weil René oder der Manu da vorne das irgendwie gesagt haben, das wäre viel zu billig, sondern weil wir uns bei Jesus genährt haben, weil wir von Jesus genug bekommen haben und genug bekommen. Ich möchte zum Schluss diese Frage stellen. Wirst du all das Gute, das Gott dir gibt, für dich behalten oder wirst du hinausgehen wie die aussätzigen Menschen, und andere einladen?